Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messerschneider. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir gegenüber sitzt mal wieder in Frankfurt
Felix Riemenschneider. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen.
An diesem kalten Tag, wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft, aber es gibt wie immer einiges, über das wir heute auch reden müssen. Deswegen steigen wir nach dieser wunderschönen Outro-Musik, die mal wieder super lange geht.
Direkt ein. Ja, wir haben euch ja mit ein paar Folgen versorgt, während wir uns im Urlaub gut erholt haben und jetzt wieder brutal spannende Themen für euch vorbereitet haben. Wir haben so viel schon wieder vorbereitet, auch für den Beginn des neuen Jahres. Das könnt ihr nicht glauben. Aber auf jeden Fall bedanken wir uns natürlich bei euch, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt bei unserer letzten Folge, wo es ja nochmal um Julias Engagement beim Marburger Bund geht, indirekt, die ja als Delegierte bei der Marburger Bund Hauptversammlung in Berlin war. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich, Julia, und natürlich an unsere HörerInnen, die auch diese Folge wieder angehört haben.
Genau. Es war auf jeden Fall sehr spannend, wie ihr gehört habt. Wenn ihr noch nicht die Eindrücke genossen habt, die wir euch mitgeteilt haben, hört doch nochmal rein. Ist vielleicht auch nicht irrelevant für die heutige Folge, die wir vorbereitet haben.
Das könnte sein. Doch bevor es jetzt mit unserem Main-Part natürlich losgeht, wollen wir euch natürlich nicht die News vorenthalten, die sich natürlich auch wieder angestaut haben in den letzten Wochen. Und zwar beginnen wir mit einem Thema, was wir alle noch kennen, und zwar aus Folge 63, Nina Wagens Sparpläne. Und zwar beginnen wir mit einem bekannten Problem. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben es euch doch gesagt und schon vor ein paar Wochen. Und zwar hat der Chef der Technikerkrankenkasse jetzt auch nochmal darauf hingewiesen in der Tagesschau und im Bericht aus Berlin, der auch ausgestrahlt wurde in der ARD, dass er mit steigenden Beiträgen rechnet. Und wenn das schon der Chef der größten Krankenkasse Deutschlands sagt, dann muss ja da irgendwie was dran sein und nicht nur diese verschwurbelten Podcaster hier. Und zwar hat er nochmal darauf hingewiesen, dass diese Sparmaßnahmen von der Bundesregierung nicht ausreichen werden, um die Beiträge stabil zu halten, und hat dazu gesagt, realistisch müssen wir schon im nächsten Jahr mit einer durchschnittlichen Beitragssatzerhöhung rechnen. Das hat er gesagt. Und zwar wird es wahrscheinlich er sagt jetzt 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte teurer werden. Aber er kritisiert vor allem, dass nicht nur 2 Milliarden Euro fehlen würden, sondern 10 Milliarden. Ne? Das heißt, wir sind hier in einer extremen Spanne an Kosten, und die einfach nicht abgedeckt werden vom System. Und dann bleibt der Krankenkasse einfach nichts übrig, außer halt Rücklagen zu machen über einen steigenden Beitragssatz, um halt zahlungsfähig zu bleiben. Er kritisiert außerdem dafür, dass die Gründe, die dem Ganzen zugrunde liegen, halt überhaupt gar nicht angegangen werden, auch nicht durch die Sparpläne, die jetzt rausgekommen sind ja in den letzten Monaten, und sagt, als Gründe für die Kostensteigerung nennt er dann schlecht koordinierte Abläufe im Gesundheitssystem mit daraus folgenden Ineffizienzen, was wir ja auch schon häufiger gesagt haben, die nicht nur schlecht fürs System sind, sondern halt auch schlecht für die Patienten. Er plädiert dann natürlich, wie wir auch, für grundlegende Reformen in allen Bereichen. Das heißt, nur durch hier mal 2 Milliarden sparen und da mal wieder 6 Milliarden ausgeben, wird sich halt auch nichts ändern. Ne? Und wir steuern halt einfach auf so eine Art, würde ich jetzt mal sagen, Maximalcrash zu. Aber in diesem Zusammenhang auch nochmal ein alter Hut. Da will man schon mal ein plakatives Sparpaket durchsetzen, die gute Frau Wagen und die Bundesregierung. Und dann klappt das nicht mal. Und zwar verzögert sich auch noch das Sparpaket. Und zwar hat der Bundesrat, der ja auch bei so einem Gesetz häufig zustimmen muss, einfach gesagt, ja, ihr könnt es zwar verabschieden, aber wir schicken das nochmal in den Vermittlungsausschuss, und damit ist es überhaupt nicht in Kraft getreten. Das heißt, bisher ist überhaupt nichts passiert. Es wurde gar kein Geld gespart bis zum heutigen Tag der Aufnahme, am 16. Dezember übrigens. Das heißt, hier ist nochmal gar nichts passiert. Das heißt, die Krankenkassen können sich ja nicht mal auf dieses Sparpaket einstellen. Außerdem machte der Chef der Krankenkasse dann nochmal deutlich, dass selbst wenn das jetzt noch durchgehen sollte, das zu spät kommen wird und das auch nicht mehr sozusagen für die Beitragsabrechnung 2026 berücksichtigt werden kann. Das heißt, der Zug ist einfach im klassischen Sinne abgefahren. Und er malt auch noch ein düsteres Bild und prognostiziert bis zum Ende der Legislaturperiode Beiträge, die über 25% steigen könnten. Und das ist halt einfach sau viel Geld, muss man sagen. Und sich dann halt auch noch hinzustellen als Gesundheitsministerin, obwohl das Sparpaket nicht mehr durchgegangen ist, und Folgendes zu sagen, finde ich einfach frech. Und zwar hat die Frau Wagner am 9.12. als Antwort auf diesen Bericht aus Berlin gesagt, ja, die Entscheidung, die liegt bei den Krankenkassen, ob jetzt die Beiträge steigen oder nicht. Und hat dann halt gesagt, ja, sie hätten alles Nötige getan und jetzt wären halt die Krankenkassen am Zug. Dabei sagt halt, wie gesagt, die Krankenkassen und auch der Spitzenverband, dass diese Maßnahmen einfach nicht ausreichen und außerdem überhaupt gar nicht durchgegangen sind. Also Nebelkerze, after Nebelkerze, after Nebelkerze. Und am Ende müssen, blöd gesagt, alle gesetzlich Versicherten in Deutschland einfach fett draufzahlen. Und ja, da muss einfach mehr passieren. Und da bin ich jetzt direkt nach 5 Minuten in der Folge hier schon dystym und gebe ab an die rasende Notfallmedizinerin Julia Riemenschneider.
Ja, bevor der Felix hier gleich noch eine Blutdruckkrise reinrutscht, ist es, glaube ich, mal besser, wenn ich das Wort ergreife. Was es sonst noch Neues gibt, 12 Millionen Fälle neuer Höchststand bei Behandlung in Notaufnahmen. Das sind News, die die Tagesschau am 3.12. verkündet hat, und damit bestätigt sich auch hier wieder ein steigender Kostenfaktor, denn die Zahlen von ambulanten Behandlungen sind in den deutschen Notaufnahmen so hoch wie noch nie. Seit Erfassung im Jahr 2018 haben wir jetzt einen deutlichen Anstieg. Wir hatten zwischenzeitlich eben durch die Corona-Pandemie mal eine Stagnation in diesem Bereich. Aber wenn man jetzt vergleicht, knapp 13 Millionen ambulante Behandlungen wurden registriert 2024, und 2020 war die Zahl bei den Notfallbehandlungen insgesamt noch bei 9,4 Millionen, was eben Corona-bedingt sicherlich der niedrigste Stand gewesen ist. Aber das ist natürlich eine deutliche Zunahme, und wir gehen mal davon aus, dass sich diesen steigenden Behandlungszahlen eben keine steigenden Behandler angepasst haben über die letzten Jahre.
Unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich. Was noch ganz interessant ist an diesen Zahlen, ist, dass es tatsächlich regionale Unterschiede gibt. Und zwar hat man in den Stadtstaaten deutlich höhere Behandlungsquoten festgestellt. Also die Zahl der Behandlungen je 1000 Menschen. Beispiele: in Hamburg waren es zum Beispiel 213 Fälle pro 1000 Einwohner und in Berlin sogar ein bisschen weniger, 208 Fälle. Im Vergleich dazu sonst ländliche Regionen wie zum Beispiel Schleswig-Holstein, da sind es nur 119, oder in Hessen eben auch 123 Fälle auf 1000 Einwohner. Ja, sind schon deutliche, also ja, 50% Zunahme auf jeden Fall in den städtischen Regionen. Ist jetzt natürlich die Frage, woran das liegt. Das kann man jetzt anhand dieser veröffentlichten Statistiken nicht ableiten. Vielleicht liegt es an Unwissen seitens der Patienten. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach andere Krankheitsbilder, andere Behandlungsbedarf haben. Vielleicht auch
mehr Hausärzte.
Ja, fehlende ambulante Behandlungsmöglichkeiten. Das lässt sich jetzt nicht ableiten. Aber es fällt auf jeden Fall auf. Und ja, da können wir eigentlich auch nur an den Herbst der Reform erinnern, der bis jetzt ja noch nicht gekommen ist. Aber es ist ja noch ein bisschen Herbst, ne, bis zum 23. Ja. Dezember. Naja, andere Reformen sind auch noch ausstehend. Da wird uns der Felix jetzt aber noch was zu sagen.
Genau, wir hatten ja schon mal im Koalitionsvertrag Mitte des Jahres mal geguckt, was alles so ansteht. Und da gab es ja, oder wurde ja auch angekündigt, eine Pflegereform. Und hier gibt es was Neues zu vermelden. Und zwar schrieb der Deutschlandfunk, oder da gab es auch einen Bericht dazu, am 14.12. Reform der Pflege, eine Ministerin unter Handlungsdruck. Und zwar hatte die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU ja gesagt, es solle da eine Kommission geben, eine Bund-Länder-Kommission, die Vorschläge erarbeiten solle zu der Reform und die dann bis 2027 sozusagen umgesetzt werden sollten und dann in Gesetz gegossen werden und dann in Kraft treten. Jetzt ist halt dieses Papier rausgekommen, und bevor wir darauf eingehen, sagen wir nochmal ganz kurz, was das Problem in der Pflege ist für die Leute, die es vielleicht vergessen haben. Also wo Problem? 4 Punkte habe ich mir da rausgeschrieben, und zwar einmal, es gibt einfach massive finanzielle Probleme. Wir haben 6 Milliarden Euro, die in der Pflegeversicherung fehlen bis 2027 und bis 2029 sogar 12 Milliarden. Dann haben wir natürlich Nummer 2, akuten und chronischen, mittlerweile würde ich schon sagen, Fachkräftemangel. Ab wann ist was chronisch? Nach mehr als 6 Monaten? Nach 6 Wochen schon? Ach du Schreck.
3 Monate?
Egal. Also ist auf jeden Fall ist 100% chronisch. Ist kein akuter Fachkräftemangel, mehr ist ein chronischer. Und dann Nummer 3, es gibt einfach auch in der ambulanten Pflege, also die meisten Leute werden ja von Privatpersonen gepflegt, zu viel Bürokratie und deswegen auch eine schlechtere Versorgung. Und der 4. Punkt, wo kommen die Leute hin, wenn sie nicht mehr ambulant gepflegt werden? Ins Pflegeheim. Liebe Grüße an Opa. Und da sind die Leute auch mit steigenden Kosten konfrontiert, weil natürlich Löhne und Sachkosten immer weiter steigen. So, jetzt kam dieses Papier raus, und wir haben ja schon auch mal gesagt, dass wir hier auf bis zu 8 Millionen Pflegebedürftige in Mitte des 21. Jahrhunderts zusteuern und sind jetzt schon bei knapp 6 Millionen, also auf einem guten Weg dahin. Und jetzt kam halt diese 48 Seiten raus und eine sogenannte Roadmap noch, wie es dann umgesetzt werden sollte. Und da waren alle sehr enttäuscht, weil die Arbeitsgruppe einfach nicht sonderlich durchschlagende Vorschläge geliefert hat. Und zwar wurde genannt, natürlich, No-Brainer, Prävention stärken, aber um Pflegedürftigkeit zu vermeiden. Aber wenn man es nicht zur Pflicht macht und es freiwillig lässt, so wie es da halt drin steht, dann wird es halt auch nichts bringen am Ende des Tages. Außerdem soll einfach geprüft werden, ob Beschäftigte, die halt ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, um Pflege im Privaten zu leisten, künftig hier teilweise kompensiert werden. Das ist eine nette Idee, finde ich auch nicht schlecht per se, aber es wird es einfach nur noch teurer machen. Also wenn wir, wie gesagt, 12 Milliarden minus bis 29 rechnen, wird es mit Sicherheit eher zu ein paar Milliarden mehr führen als weniger. Und dann halt einfach nur, blöd gesagt, wieder Nebelkerze. Abbau von Bürokratie und Regulierung sollen Einrichtungen und Pflegepersonal entlasten. Ja, und dann fangen bestimmt 10 neue Leute im Pflegeheim an, wenn die das lesen. Kritik noch und nöcher habt ihr jetzt schon wieder natürlich an meiner Ausführung dieses Newsblogs gehört, aber es haben sich auch Experten dazu geäußert, und zwar die Vorsitzende des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, die das Papier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe als Zusammenschreibung dessen, was wir alle wissen, genannt hat. Und es ist ja auch einfach so. Weiter sagt sie dann noch, uns muss klar sein, dass wir dieses System Gesundheit angehen müssen. Es reicht ja nicht, nur über die Pflegeversicherung nachzudenken, und plädiert dann natürlich auch für mehr Gesundheitskompetenz und Prävention, dass das gestärkt werden soll. Aber es ist ja noch viel mehr. Also es ist ja einfach erstens keine grundlegende Reform, so wie es halt angekündigt wurde, und das wird das Problem nicht lösen. Und auf andere Ideen wie eine Einheitspflegeversicherung, irgendwelche Nachbarschaftshilfen, Boomer-Beitrag, was ich auch schon gelesen habe, also Leute, die aus dem geburtenstärksten Jahrgang kommen, dass die dann sich noch beteiligen sollen oder eine Zusatzabgabe leisten sollen, die wurde einfach nicht angegangen, weil die Frau Wagen die Menschen nicht mehr belasten möchte. Aber so wird halt einfach der Staat mehr belastet, was am Ende dann zu einem nicht mehr funktionierenden System führen wird. Aber gut, wir wollen uns heute jetzt einfach, glaube ich, nochmal mit einem positiven Thema auseinandersetzen und schwenken mal zum Main Part.
Bevor wir da reinzoomen, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also alles akute bis 6 Wochen, superakut 6 Wochen bis 12 Wochen, okay. Und chronisch ist es ab 3 Monate.
Okay, also ab 3 Monate haben wir einen chronischen Pflegemangel und dann haben wir den.
Den haben wir, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch andere Zeitrechnungen, man weiß es nicht.
Ja, wenn es da was Neues gibt und sich der chronische Mangel bessert, dann
werden
wir euch nochmal darüber informieren.
So sieht's aus. Ansonsten vielleicht auch noch ein schönes Beispiel dafür, was vielen Leuten vielleicht bekannt ist, viele Leute darüber wissen, aber nicht darüber sprechen, ist das heutige Thema. Uns beide beschäftigt es seit ungefähr 6 bis 7 Jahren, also so lange wie wir arbeiten, und wahrscheinlich auch mal mehr und mal weniger. Vor allem, glaube ich, in der Ärzteschaft ist es doch ein sehr präsentes Problem, über das halt eben wenig gesprochen wird. Man sucht häufig die Fehler eher bei sich als bei anderen. Und deswegen sind wir ganz, ganz froh, dass dieses Thema jetzt bundesweit Aufmerksamkeit bekommt. Wir hatten in der letzten Folge ja über die Marburger Bund-Hauptversammlung gesprochen. Und da gab es ja verschiedene Beschlüsse, die verabschiedet worden sind, wofür sich eben der Marburger Bund einsetzen möchte. Beschluss Nummer 7 war da eben das Thesenpapier für Respekt und Kollegialität in der Gesundheitsversorgung und für die ärztliche Weiterbildung. Und hier hieß es Wortlaut: Schutz vor Diskriminierung und Machtmissbrauch, Respekt und Hierarchie sind keine Gegensätze. Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Sexualität, Krankheit, Religion, Herkunft oder Status ist mit unserer ärztlichen Ethik unvereinbar. Machtmissbrauch und toxische Arbeitskulturen müssen aktiv adressiert und unterbunden werden. Und das war auch schon an Anlehnung entstanden an 2 verschiedene Umfragen, die durchgeführt worden sind in Hamburg und Bayern. Und die werden wir euch gleich einmal genauer vorstellen. Ich denke, das Thema Machtmissbrauch ist ein großer Teil auch unserer Motivation, muss man ganz ehrlich sagen, warum wir überhaupt mit diesem Podcast angefangen haben und eben auch immer wieder anderen im Gesundheitswesen auch eine Stimme geben möchten oder auch zu Wort kommen lassen, um halt eben Dinge zu thematisieren, die einfach immer verschwiegen werden in einer Branche, die davon lebt, dass eigentlich Menschen gesund bleiben. Und ja, deswegen freuen wir uns sehr, das euch gleich einmal vorzustellen. Wer noch Lust auf mehr bekommt oder vielleicht noch neugierig ist, was sonst noch so in der Ärzteschaft abgeht, auch gute Folgen zu diesem Thema, praktisches Jahr, heute Student, morgen Arzt oder auch Sexismus in der Medizin, davon greifen wir auch nochmal gelegentlich das ein oder andere Thema auf.
Und unsere erste Folge, Chirurgie, nein, danke.
Stimmt.
Also selbst da ging es ja schon direkt damit los.
Stimmt, genau. Die war hier nicht gelb unterstrichen, deswegen habe ich sie nicht erwähnt.
Weil wir die Notiz gelöscht haben.
Ich glaube, Machtmissbrauch ist ein großes Thema, generell in medizinischen Behandlungen auch. Aber hier geht es jetzt wirklich einmal nochmal um die Ärzteschaft an sich, um die Hierarchien, die vielleicht auch Machtmissbrauch begünstigen, weil sie einfach noch so sind, wie sie sind. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Umfragen und Felix zoomt mal näher rein, was die eben nach den Ergebnispräsentationen im Oktober 2025 eben in Hamburg und Bayern so ergeben haben.
Vielen Dank. Die Ergebnisse von dieser Umfrage wurden übrigens auch publiziert, und zwar in der 10. Ausgabe der Marburger Bundzeitung. Also wer sie zu Hause noch liegen hat, ich finde es ein bisschen schade, weil die Sachen sind ja nicht online. Aber es gibt auch viele Artikel, die wir verlinken werden, zum Beispiel von der Zeit, die sich auch auf die Umfrage beziehen. Also wer das nochmal nachlesen möchte, der findet das im Internet.
Genau, also die Thesenpapiere der einzelnen Bundesländer sind ja online, nur diese Artikel vom Marburger Bund eben nicht.
Ja, aber wenn man es googelt, findet man diese.
Ja.
Auf jeden Fall wurden diese Umfragen dann halt in der 10. Ausgabe publiziert und untermauern das, was wir alle schon wissen oder was viele ahnen, und zwar, dass in deutschen Krankenhäusern einfach ein strukturelles Machtproblem herrscht. Mitgemacht bei der Umfrage haben in Bayern 2200 ÄrztInnen und in Hamburg 500, also insgesamt 2700 Menschen oder Betroffene, und ich glaube, deswegen kann man hier auch schon von einer repräsentativen Menge an Menschen sprechen. Aber jetzt mal Klartext, was wurde da überhaupt gefragt, beziehungsweise was waren die Antworten? Und zwar gaben 86 beziehungsweise 87% der Befragten an, ungerechtfertigte Einflussnahme am Arbeitsplatz bereits erlebt zu haben oder beobachtet zu haben. Hier denke ich mal zur Erörterung, könnte sich das zum Beispiel beziehen auf Rotationen, die man machen muss, Karrierechancen, die einem versprochen wurden, die dann vielleicht nicht gehalten wurden. Also in so eine Richtung könnte das gehen. Und das ist ja schon eine extrem hohe Zahl, und die Hälfte von diesen Menschen, die das bejaht haben, haben sogar gesagt, dass sie das schon mehrfach erlebt haben. Das heißt, es wird sich hier nicht um Einzelfälle handeln, wie es ja dann häufig gesagt wird, ja, das ist ein Einzelfall, bei dem ist es halt so gewesen, aber es ist einfach System und es kommt häufiger vor und es kommt wahrscheinlich sogar tagtäglich vor. Außerdem gaben 50% der Bayern bzw. 57% der HamburgerInnen an, dass Hierarchien in ihren Abteilungen stark ausgeprägt seien. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es noch relativ wenig, weil ich glaube eigentlich vielleicht ist es auch nicht so, dann freue ich mich für die Leute, die in einer nicht so starken Hierarchie arbeiten, aber ich kenne jetzt als Orthopäde-Unfallchirurg keine Abteilung, wo es nicht eine deutliche Hierarchie gibt. Hier muss man natürlich darauf hinweisen, dass einfach eine manifestierte Abhängigkeit besteht durch starke Hierarchien, insbesondere in Bezug auf die Weiterbildung. Das ist uns ja mit Sicherheit in der Zeit an dem universitären Maximalversorger auch so gegangen, oder das haben wir miterlebt, nicht nur an uns selbst, sondern auch an anderen. Und wenn Hierarchien auf Autorität und Abhängigkeit basieren, dann fördern sie halt einfach auch so Muster wie Schweigen, Angst und Machtmissbrauch. Klassisches Top-Down-System von Chefarzt, Oberarzt, Facharzt, Assistenzarzt begünstigt einfach ein krasses Machtgefälle. Das ist ja in der Natur der Sache schon so enthalten, und Kritik wird dann einfach häufig nicht gehört oder dann nur als Störung empfunden und kommt auch ganz häufig einfach nicht bis nach ganz oben. Menschen, die Missstände melden, werden dann ganz oft leider diszipliniert oder auch gekündigt.
Sprechen wir später nochmal drüber.
Das ist natürlich auch ein weiteres Problem ist natürlich dann häufig auch, dass es einfach keine etablierten und vor allen Dingen keine unabhängigen Beschwerdemechanismen gibt. Das heißt, selbst wenn es in der Frühbesprechung sagt, ja, möchte irgendjemand noch was sagen? So vor 40 Leuten dann so zirp, zirp, nein. Mhm. Dann kommt es natürlich auch nicht zu einer Veränderung. An sich muss ja eine Hierarchie jetzt auch nicht direkt was Schlechtes sein, aber wie wird sie denn von den Befragten empfunden, Julia?
Genau, das hat der Marburger Bund eben auch in einer Frage erfasst, und da war eine Mehrfach-Antwortmöglichkeit eben möglich. Die Antwortmöglichkeiten waren, das Empfinden kann konstruktiv sein, also Hierarchien geben Orientierung und Struktur. Dann kann sie vielleicht auch transparente Führungsstrukturen darstellen, dass eine Beteiligung möglich ist. Sie kann stark ausgeprägt sein, erschwert aber Teamarbeit und Eigeninitiative. Dann machtzentriert, Entscheidungen liegen bei wenigen Personen. Oder Hierarchien sind hinderlich für Innovation und Vielfalt. Ne? Also 5 verschiedene Antwortmöglichkeiten gab es. Relativ ausgewogen wurden alle beantwortet. Eine sticht hervor, mit über 50% hatte man dann doch den Hang oder das Gefühl, dass Hierarchien eher als machtzentriert empfunden werden, wo eben Entscheidungen bei wenigen Personen liegen, was dann auch eher negativ behaftet wird. Ne?
Ja,
und ich glaube halt gerade in einem Beruf, ne, wo es halt um sehr viele Entscheidungen einfach auch geht und vielleicht auch einfach mal schnellere Entscheidungen, wenn man im Dienst zum Beispiel tätig ist und vielleicht auch alleine ist, ist es schon eher schwierig. Dann geht es natürlich darum, auch wenn Entscheidungen getroffen werden, basierend auf hierarchischen Strukturen, wie das Ganze empfunden wird. Und da gibt Bayern mit 45% und Hamburg mit 52% an, dass Auswahlverfahren Entscheidungen intransparent oder auch als ungerecht wahrgenommen werden. Was sind dann eben Folgen auch? Wahrscheinlich Frustration, Burnout, Depression, vielleicht für den Einzelnen, der dann sich auch äußert dagegen, Kündigungen tatsächlich, was in Zeiten von Fachkräftemangel natürlich fatal ist. Es ist natürlich auch schlimm, weil solche Strukturen und Handlungen in Abteilungen immer noch als normal empfunden werden und auch bagatellisiert werden. Ne? Und sowas ist natürlich nicht normal. Deswegen, falls ihr euch mal davon betroffen fühlen solltet, es gibt Anlaufstellen dazu. Es ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, sowas auch zu dokumentieren, ne? Mit Ort, Datum oder auch Zeit. Am besten auch mit Zeugen. Ne? Also das sollte man sich auf gar keinen Fall gefallen lassen. Ne?
Gerade wenn sowas häufiger vorkommt. Ne? Wenn man dann mal Richtung vielleicht Gerichtsverfahren oder sowas denkt, muss man natürlich alles gut dokumentieren und auch mehr als einen Vorfall dokumentiert haben, weil sonst wird es natürlich dann auch schwierig, was die eigene Argumentationsgrundlage anbelangt.
Gut, das ist ja gleich wieder das Worst-Case-Szenario, was du hier zeichnest.
Klar, aber am Ende, wenn man, wie gesagt, von dem Abhängigkeitsverhältnis redet und gerade auf Assistenzarztebene geht es halt auch um viel. Ne? Mhm. Am Ende sind es Jahre, die einem dann vielleicht verloren gehen, weil irgendeiner irgendein scheiß Zeugnis nicht ausstellt, was uns zum Glück nie passiert ist.
Toi, toi, toi. Noch bin ich in Weiterbildung, kann ja noch passieren.
Ja, kann noch passieren. Hoffentlich nicht. Bei der nächsten Frage gehen Grüße auf jeden Fall nochmal raus an Folge 17. Wir haben es ja bereits gesagt, Sexismus in der Medizin. Und wer hier noch hängengebliebene Sprüche hören will, kann da ja allein nochmal die Einleitung vom Mainpart hören. Auf jeden Fall gaben 75% der Bayern bzw. 81% der HamburgerInnen an, dass sie sich mit wiederkehrenden Mustern von Einschüchterung, Demütigung, Angst durch rassistische oder auch sachfremde Kommentare konfrontiert sehen oder gesehen haben. Bei Frauen lag das sogar noch mal ein bisschen höher, und zwar bei 82% bzw. 86%. Sachfremde Kommentare allein, das kommt täglich vor, würde ich sagen.
Ja.
Rassistisch kann ich natürlich nicht viel zu sagen, aber Einschüchterung, Demütigung und Angst, denke ich, haben wir auch schon erlebt. Hier gab es auch die Möglichkeit, Freitext zu kommentieren bei der Umfrage, deswegen kann ich da noch mal was vorlesen. Und zwar Kommentare, die da abgegeben wurden. Als Frau sollte man nicht in den OP, da muss man sich konzentrieren und darf mit den Gedanken nicht bei der Familie sein. Oder auch, sind Sie schwanger? Na, dann ist Ihre Karriere ja jetzt vorbei. Oder auch, als Frau sind Sie für die Chirurgie zu emotional. Das sagte wahrscheinlich ein Oberarzt, der sonst im OP viel schreit. Ist natürlich Spekulation. Oder, Beförderung nicht möglich, weil sie aufgrund ihres Migrationshintergrunds sicher bald viele Kinder bekommen werden. Okay. Sehr nett. Oder ob man mit Brüsten überhaupt operieren könne. Gegenfrage, wenn man kein Gehirn hat, wird es auf jeden Fall schwieriger. Oder Klassiker vom Chef, warum hatten wir eigentlich noch nie Sex? Ist schon schlimm, wenn man da immer noch drüber lachen muss. Aber das ist halt wirklich so, das wird halt unironisch gesagt. Wie gesagt, ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, ja, dann zeige ich dir bei der Hospitation, ja, dann zeige ich dir mal, wie man eine Frau auf den Bauch dreht. War bestimmt fachlich gemeint. Also wie gesagt, ist mindestens ein sachfremder Kommentar, sage ich mal.
Ja, also man kann nur den Kopf schütteln nach wie vor.
Es ging bestimmt um die Patientenlagerung.
Hoffentlich. Also das ist natürlich wieder maximal verstörend gewesen. Man kann nur den Kopf schütteln und hoffen, dass sich das hoffentlich einfach irgendwann ändert.
Das Problem ist ja dann, die Folgen, die sich hieraus ergeben, man wird einfach eingeschüchtert, man sagt dann irgendwann nichts mehr, toleriert es, sagt zu anderen Leuten auch, ja, ist es halt so. Und das Hamsterrad läuft einfach immer weiter. Hier wurde dann auch nochmal indirekt Bezug drauf genommen, nämlich bei Frage 10. Wie divers sind aus Ihrer Sicht die Führungspositionen im ärztlichen Bereich? Das heißt, wie sind die besetzt? Zum Beispiel Geschlecht, Herkunft, Karriere, Weg, den die Leute eingegangen oder eingeschlagen haben. Und zwar sagten hier in Bayern über 50% kaum oder gar nicht divers. Das heißt, dass die meisten wahrscheinlich einfach nur, blöd gesagt, weiße Cis-Männer sein werden. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß es natürlich nicht, aber es wird so sein. Ja. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil es befördern sich halt häufig Leute, die auch einfach gleich oder ähnlich sind. Dann wird man, wie gesagt, einfach den nehmen, der halt so ähnlich ist wie man selber, weil man einem am nächsten steht. Aber das ist ja nicht divers, sondern das ist same, same.
Ja. Das auf jeden Fall. Und vor allem ist es einfach auch sehr schwierig, wenn man sich halt überlegt, ne, aktuell ist es ja leider immer noch so, dass ja viele weiße Cis-Männer, wie du ja so schön gesagt hast, vor allem in Chefarztpositionen noch sind. und wir einfach 70% Frauen haben, die jetzt in den nächsten Medizinstudiengängen nachkommen. Ne?
Bei uns war es auch schon so.
Ja.
Also das hat sich in den letzten 10 Jahren,
es war schon,
es hat sich was geändert, das würden wir auch gleich nachher noch sehen, aber es hat sich nicht genug geändert.
Ja, genau. Und was halt auch einfach noch ein Problem ist, dass man halt auch leider Gottes, und wir haben alle unsere Gründe dafür, und gerade weil man halt einfach in der ärztlichen Weiterbildung extrem abhängig ist, auch von seinen Vorgesetzten und von diesen hierarchischen Strukturen, dass man eben Arbeitszeugnisse bescheinigt bekommt oder auch Unterschriften bekommt im Hinblick auf Maßnahmen, die man erfüllt hat in seinem Weiterbildungskatalog, dass man viel zu wenig sagt, ne? Und das war auch eine Frage gewesen, nämlich wie sehr kann man solche Missstände ansprechen, abteilungsintern. Letztendlich konnte man auswählen zwischen sehr sicher bis sehr unsicher. Und da haben ja über 50% oder knapp 50% angegeben, dass es eher unsicher bis sehr unsicher ist. 38% lagen dann in Bayern bei eher sicher und sehr sicher nur 11%. Ne? Ich denke, das sind auch Zahlen, die je nach Abteilung, wo man eben arbeitet, ne? Ich denke, Fächer sind schon sehr unterschiedlich. Ich glaube schon, dass es auch nach wie vor in chirurgischen Fächern ein größeres Problem ist, weil man da eine eben durch diesen OP-Katalog und diesen Eingriffen, die man sammeln muss, schon ein größeres Abhängigkeitsverhältnis einfach hat, dass man da gut ausgebildet wird. Aber es ist natürlich katastrophal, muss man ganz ehrlich sagen.
Hier ist natürlich auch mal, finde ich, die Frage, wie man die Antworten framed. Mhm. Also du hast ja gesagt, 38% gaben an, eher sicher, in bestimmten Situationen ist das möglich, einen Missstand anzusprechen. Ist natürlich so, ja, also in einer bestimmten Situation, klar, in dieser einen OP kann ich vielleicht mit dem einen Oberarzt was sagen, aber in 50% der OPs mit anderen Oberärzten kann ich es nicht. Mhm. Oder Oberärztinnen natürlich auch. Ja. Und dann gibt es daraus vielleicht auch wieder keine Konsequenzen. Das heißt, nur das sagen zu können, da sage ich dann so, ja, oder ja, oh, das kann ich total nachvollziehen. Bei mir war es ja früher noch viel schlimmer. Okay, also da, ne, das ist ja nicht offene Kommunikation. Oder auch, wie gesagt, in der Uniklinik, man konnte das ja schon sagen, aber es wurde halt nicht gern gehört.
Ja, und wie du halt auch schon meinst, ich denke, je größer halt die Abteilung einfach auch ist, ne, es kriegt nicht immer jeder mit dann im Zweifelsfall. Und bis man halt wirklich da ankommt, wo was geändert werden kann, dauert es oder...
Ja, und die Überwindung ist riesig.
Ne? Ja, also, außerdem, klar.
Und wenn jemand so ein Depp ist wie ich, der sich immer direkt ins Feuer schmeißt, dann, klar.
Ich liebe es zu brennen.
Ja, dann kann es sein, dass dann halt häufiger was gesagt wird. Und ich habe ja wirklich, dann bin ja manchmal auch über das Ziel hinausgeschossen, kann ich ja auch mal ein bisschen selbstkritisch sein. Mhm. Aber die meisten Leute werden ja vorher gehen, bevor sie was sagen. Ne?
Ja.
Das heißt, die sagen ja nach einem Jahr, ja, scheiß drauf, ganz ehrlich.
Ja, oder man gibt sich dem Ganzen halt einfach hin. Ne? Und viele, ich glaube auch, und viele werden einfach gebrochen. Ne? Das muss man einfach auch sagen. Ja,
das auch.
Also, auch da, ich glaube, wir haben es ja schon häufiger angesprochen, ne? Ich denke, wie man sich entwickelt durch diesen Beruf, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja.
Ne? Genau, also wir haben jetzt nicht alle Fragen präsentiert von dieser Umfrage, aber ich glaube, oder von diesen beiden Umfragen, ne? Man kriegt aber ein sehr gutes Gefühl dafür, dass eben Machtmissbrauch herrscht in der Ärzteschaft leider nach wie vor, dass Hierarchien ein enormes Problem einfach sind in vielerlei Hinsicht, ne? Also Weiterbildung, Karrierechancen, letztendlich auch Kollegialität. Also da denke ich mir auch nur, WTF, wie krass kann es einfach nur sein? Ne? Also wie toxisch kann ein Arbeitsumfeld sein? Und jetzt schauen wir uns aber auch erst nochmal die Reaktion an, die es dann eben aus dem Marburger Bund zu diesen Umfragen gab. Auf Bundesebene zitieren wir einmal die Frau Susanne Jona, die da natürlich auch Stellung zugenommen hat. Ungleichheit wird nicht geduldet, sie wird teilweise sogar verteidigt. Förderungen orientieren sich nicht an Leistung, sondern an subjektiver Beliebtheit. Und eine Kultur des Schweigens, die kritisches Nachfragen unterdrückt, ist das Gegenteil einer sicheren Arbeitsumgebung. Also zusammengefasst, auch hier harsche Kritik eben zusammenfassend an den Ergebnissen. Und dann mit Reaktion eben von dem Beschluss, der verabschiedet wurde an der Hauptversammlung, möchte man natürlich auf jeden Fall dagegen vorgehen.
In Hamburg gab es dann zusammenhängend mit der Befragung auch nochmal eine Podiumsdiskussion des Landesverbandes vom Marburger Bund, wo dann diverse ExpertInnen eingeladen wurden. Und man gab dem Ganzen dann den Titel Machtstrukturen, hat die Medizin ein Führungsproblem? Wenn man den Artikel nochmal lesen will, der ist auch in der 10. Ausgabe vom Marburger Bund von diesem Jahr, aber es sind zwei Probleme nochmal deutlich geworden, auf die wir hier nochmal eingehen wollen. Und zwar sagte Christian Berg, der ist Co-Geschäftsführer der Albright-Stiftung, kenne ich nicht, auf jeden Fall hat der gesagt oder angegeben, dass Führungskräfte vor allem Menschen befördern und fördern, die ihnen in Bezug auf Geschlecht, Herkunft ähnlich sind. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, also ich habe mich eigentlich selber schon vorweggenommen. Aber ich glaube, das ist auch was, was wir einfach kennen. Also man kann auch Oberarzt werden, aber muss halt dann sein, wie das System es vorgibt. Mhm. Und er sagte dann weiter, wenn Hierarchien flacher sind, dann gibt es auch mehr Diversität. Da bin ich sicher, dass es so ist. Ja, also allein schon durch, wenn sich nicht alle hängen geblieben siezen müssen oder dann anfangen, nachdem sie sich 10 Jahre haben duzen lassen, sich siezen zu lassen. Also das sind einfach Sachen, come on. Also klar, es wird immer einen Oberarzt geben, denke ich mal, und es wird immer einen Chef geben, weil man ja quasi auch eine Ausbildung ist in der Weiterbildung, aber man kann doch einfach sich duzen lassen. Ich finde, das macht sie einfach die Menschen so viel nahbarer, weswegen ich ja auch zumindest hinter den Kulissen viele mal mit Vornamen angesprochen habe. Mhm. Oder? Das hat dann auch immer, finde ich, die Leute ein bisschen menschlicher gemacht. Also, ich habe ja mal gesagt, ja, der
ach so.
Weißt du? Hat heute das und das gesagt. Oder die hat heute blablabla bla bla gemacht. Oder der keine Ahnung.
Ja.
Weißt du? Also.
Ja, also ich denke halt auch, ne, gerade schürt es halt, also ne, zwischen Chefarzt und Assistenzarzt zum Beispiel, oder ich glaube auch zwischen Chefarzt und Facharzt einfach, ist es halt eine Riesenbarriere, auch dahingehend Fragen zu stellen zum Beispiel, ne? Auch fachbezogene Fragen.
Klar.
Ja, weil man dann immer denkt, oh Gott, wenn ich was frage, stehe ich vielleicht als Dummkopf da. Und ne, wenn man halt doch einfach so nicht dieses, oh mein Gott, der Chef ist der Chef oder die Chefin ist die Chefin und ja, die darf man mit solchen Belanglosigkeiten nicht stören.
Nerven,
ja, ganz hartes Wort. Das, ja, ich denke, das schadet der Weiterbildung, schadet auch der Patientenversorgung ziemlich sicher. Ne? Wir gucken uns ja gleich nochmal ein paar Gegenbeispiele zu an, wo es ja auch bewiesen ist, dass niedrige Hierarchien in der Ärzteschaft auch deutliche Vorteile bringen. Ja.
Und apropos Hierarchien, das ist auch der zweite Punkt nochmal, den die Frau Dr. Sophie Imdahl, die kommissarische Vorsitzende des Deutschen Ärztinnenbundes in Hamburg, nochmal gemacht hat, auch bei der Diskussion. Hierarchien ist ja das eine, aber die Hierarchien sind halt auch einfach noch maximal ungleich besetzt. Ne? Das heißt, wir haben in deutschen Unikliniken zum Beispiel 2016 10% Chefärztinnen und jetzt 2024 14. Also ein bisschen Anstieg, aber jetzt nicht krass. Und Studienanfängerinnen sind einfach 70% Frauen. Das heißt, das kommt einfach nicht durch, weißt du? Also es sollte ja eigentlich andersrum sein. Es müssten, also blöd gesagt, mindestens mal 50% der Chefposten müssten Frauen sein, weil klar muss man sagen, wie viele schließen das Studium ab und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages sind es auch mehr Frauen, die diesen Beruf noch ergreifen als Männer.
Ja, und wir müssen halt daran arbeiten, dass der Beruf auch so attraktiv ist, dass man das halt eben auch mit Familienplanung, Zukunftsplänen, Teilzeit vereinbaren kann, so wie die Welt sich halt einfach ändert. Ne? Und ich denke, das siebt halt einfach sowohl Männer als auch Frauen, als auch bestimmte Personengruppen einfach aus, ne?
Ja, das Problem ist ja dann häufig auch Teilzeit ist ja immer auch möglich, weil da ist man ja auch rechtlich abgesichert. Mhm. Kannst du ja sagen, ich will Teilzeit machen, fertig. Es ist ja keine Frage der ob oder wie, sondern es ist ja einfach so, dass du dann dadurch einfach indirekt eine Benachteiligung erfährst.
Ja, voll, diskriminiert
bist. Genau, deswegen. Ja. Und da muss man auch ganz klar sagen, wir reden hier nicht von einem Graubereich, ne, sondern wir sind da alle rechtlich abgesichert. Und zwar gibt es ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, was es auch schon seit 2006 gibt in Deutschland und das wird auch regelmäßig aktualisiert, zuletzt 2022. Wir werden da jetzt nicht in Gänze nochmal drauf eingehen, aber das umfasst alle Punkte, die wir hier oben gesagt haben. Ne? Also von Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes oder weil man halt einfach nicht gleich ist oder sich nicht gleich machen lassen will, dann darf man trotzdem nicht weniger in OP eingeteilt werden, nur wenn man sagt, ja, ich, keine Ahnung, sehe es halt einfach anders und wenn man das begründen kann natürlich und nicht jetzt dumm ist, blöd gesagt, also ist fachlich falsch beurteilt, dann ist auch eine andere Meinung einfach, muss gestattet werden, ja, und da ist man einfach durch das Gesetz auch abgesichert und wir werden es auch nochmal verlinken und wenn man sich da betroffen fühlt, kann man da auch nochmal nachgucken und die meisten Sachen sind dadurch abgedeckt.
Ja, es ist prinzipiell ein generelles gesellschaftliches Problem hier bei uns in Deutschland. Ich glaube auch diesbezüglich gab es auch letztens gab es von der Antidiskriminierungsstelle eine Umfrage bezüglich Fragen, die man beim Bewerbungsgespräch stellen darf oder nicht. Und dann wurden Beispiele genannt, die zählen wir gleich auch noch auf. Und dann sollte man eben bewerten, ist es eine Frage, die man stellen darf oder ist es eine Frage, die man nicht stellen darf. Und ein paar davon sind mir tatsächlich auch schon mal begegnet bei Bewerbungsgesprächen, erzähle ich gleich nochmal. Und ich finde es auch wirklich erstaunlich, was man als zulässig empfindet oder was viele als zulässig empfinden und was eben nicht. um Fragen, die es ging, waren zum Beispiel Fremdsprachenkenntnisse. Das war jetzt zum Beispiel etwas, was viele als zulässig empfunden haben,
ja,
was es aber eigentlich gar nicht sein sollte. Anderes Hardcore-Gegenbeispiel wäre jetzt die sexuelle Orientierung. Das haben viele als nicht zulässig auch eingeordnet, was natürlich auch stimmt. Ne? Ja. Andere Fragen, die jetzt viele noch als zulässig empfunden haben, waren zum Beispiel Bereitschaften zu Dienstreisen, Alter, Staatsangehörigkeit, Schwerbehinderung, ob Deutsch die Muttersprache ist, ne? Oder auch, ich als Frau jetzt zum Beispiel auch noch gravierend finde, ist natürlich auch mal diese Frage nach Familienstand, ob man verheiratet ist oder nicht. Das zielt ja dann auch mal gleich indirekt auf Familienplanung ab. Das finden aber tatsächlich auch 65% noch zulässig. 69%, Entschuldigung. 65% finden zulässig noch die Frage auch, ob Deutsch die Muttersprache sei. Also das weiß ich auch nicht. Also ich finde, man merkt ja auch, also
das ist eine,
Quatsch, einfach Nonsens, ja, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Dann auch gerade der Hintergrund, ob man die Tätigkeit, die ausgeübt werden soll, mit familiären Verpflichtungen vereinbar sei, auch knapp 60% noch als zulässig empfunden. Dann geht es nochmal um Schwangerschaft, Religion, Kinderwunsch. Ne? Also da wird es jetzt schon eher, schwenkt es dann um, ne, wo man halt sagt, okay, das wird eher als nicht zulässig empfunden. Aber trotzdem immer noch 30% sind der Meinung, dass es okay ist, sowas zu erfragen.
Ja.
Ja? Und da vielleicht auch nochmal, also da, ich hatte mein allererstes Bewerbungsgespräch, ne,
ja,
um nochmal einen kleinen persönlichen Touch der Folge zu verleihen, auch in der Unfallchirurgie in der Nähe von Frankfurt. Und da war auch wirklich, ich meine, da war ich 26 zu dem Zeitpunkt, ne, ja, kam frisch von der Uni, die allererste Frage so, ah ja, Sie sind verheiratet, okay, und wohnen jetzt hier in Frankfurt und dann planen Sie jetzt in den nächsten 1-2 Jahren auch Kinder zu kriegen wahrscheinlich. Ne, waren natürlich zwei ältere weiße Herren, die mich das gefragt haben, aber da dachte ich mir auch gleich, also ich meine, what
nicht.
The fuck?
Ja.
Das geht dich überhaupt nichts an.
Was hast du gesagt?
Ich so, nein, habe ich ja, nein gesagt. Natürlich, ja, keine klar. Ahnung, da war ich auch, da, und das muss man ja ganz ehrlich sagen, erstes Bewerbungsgespräch, da war ich so, ja, okay, gut, wegen Diensten, operieren, ja, kann man irgendwie vielleicht verstehen, aber so im Nachhinein denkt man sich einfach so, nein.
Ja.
Nein.
Ja, du musst ja, das stand dann auch noch in dem Artikel zu der Umfrage.
Hätte dich niemand gefragt. Ja, hätte dich niemand ja gefragt. Wärst du verheiratet gewesen, 26, hätte ja keiner gefragt, so, ja, und wollen Sie jetzt Kinder kriegen und Elternzeit gefragt nehmen?
Also du wirst ja trotzdem auch als Mann, also Männer haben es da viel einfacher, 100%. Aber wird ja trotzdem gefragt, ja, wollen, wie sieht's aus mit Familienplan und bla bla bla.
Wurdest
also,
du das gefragt jetzt?
Nee, jetzt wurde ich.
Ist da?
Na, jetzt hat es auch noch 5 Minuten gedauert, das Gespräch. Egal. Aber was ich noch sagen wollte, ist, nur mal für die Frauen da draußen, selbst wenn ihr schwanger seid und euch auf eine Schwangerschaftsvertretung bewerbt, müsst ihr nicht sagen, dass ihr schwanger seid. Ihr könnt, also, das heißt, jetzt blödes Beispiel, du wärst jetzt schwanger und würdest jetzt in deiner Arbeitsstelle ausscheiden, beziehungsweise Pause machen und es würde jemand eingestellt werden als Schwangerschaftsvertretung für dich, die dann auch wieder eine Frau wäre. Die könnte schwanger sein, schon in dem Moment und auch wieder perspektivisch direkt in der gleichen Zeit ausfallen. Und die müsste trotzdem nicht sagen, dass sie schwanger ist.
Ach so, okay.
Ja, also du bist wirklich, da muss man wirklich sagen, ist man geschützt und muss auch, also am Ende wird man vielleicht dann nicht genommen, ist ja scheißegal, aber da geht es ja ums Prinzip. Also da darf man einfach nicht sagen oder nicht dem Chef oder dem Mensch aus der Personalabteilung da nachgeben und sagen, ja, nee, so und so ist es, sondern sagen sie einfach, nein, keine Ahnung, ich bin zeugungsunfähig oder kannst irgendwas sagen, ja, und es ist ein medizinisches Wunder, dass ich jetzt doch schwanger bin auf einmal. Ja, habe ich nicht gemerkt.
Also es ist halt einfach, es gehört nicht dazu. Ja. Hier nochmal der kleine Hinweis auch, ihr müsst dazu nichts sagen, lasst euch da auf nichts festnageln, das ist einfach.
Ja, und wie gesagt, auch mit den Diensten und alles, das, da muss man nicht mehr zu sagen, als, ja, keine Ahnung, also muss man nicht beantworten.
Ja. Also ich glaube, gerade in der Medizin, in der Ärzteschaft, es hat ein Geschmäckle, man kennt die Fragen auch, ne? Es ist aber allgemeines Problem, nochmal zusammenfassend. Und jetzt wollen wir eigentlich eingehen auch nochmal auf die Dinge, die uns so widerfahren sind.
Exactly. Du hast ja gerade schon angefangen, liebe Jua, das Nähkästchen zu öffnen, das ja sehr voll ist, muss man sagen. Leider. Aber ich muss jetzt auch parallel mal auf die Uhr gucken und ich, also ganz blöd gesagt, ich glaube, die Folge wird gerade sehr lang. Und ich denke, wir machen es einfach mal spontan anders. Und zwar, wir haben ja ein bisschen einen Zeitplan uns überlegt jetzt für zwischen den Jahren, den wir jetzt einfach mal ein bisschen ändern. Und zwar mache ich dir jetzt mal den Vorschlag, wie ich es mir überlegt habe. Wir können unsere persönlichen Erfahrungen ja nochmal in einer kleinen Extra-Folge teilen, die wir dann einfach in 2 Wochen rausbringen. Das wäre dann der 1.1. Und wäre dann so als Neujahrsgruß mit ein paar wahrscheinlich nur positiven Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und machen dann weiter nach einem kleinen Winterschlaf am 22.01. mit einem neuen spannenden Thema. Oder wie siehst du es?
Eine kleine Winterpause dann noch.
Ja, die Winterpause machen wir so oder so. Aber ob wir jetzt die Folge hier als 2-Stunden-Folge rausbringen oder ob wir den Neujahrsgruß machen sozusagen, aber wo wir unsere persönlichen Erfahrungen teilen.
Aber dann geben wir trotzdem schon mal die Verbesserungsvorschläge und Take-Home-Message.
Genau, die wir uns da würden wir jetzt dazu springen.
Okay.
Gut, dann machen wir es so. Also Leute, merkt euch jetzt schon mal, am 1.1. teilen wir nochmal unsere persönlichen Erfahrungen mit euch, bevor es dann am 22.1. regulär weitergeht. Und jetzt fängt Julia mal an zu sagen, was die Verbesserungsvorschläge bzw. Take-Home-Messages sind.
Genau, also zusammenfassend nochmal in Bezug auf das, was wir eben erfahren haben. Und vor allem danke nochmal durch diese tolle Umfragen, die wir aus Bayern und Hamburg begutachtet haben. Hierarchien sind nicht ausschließlich das Problem, sondern einfach der Umgang mit Macht, Vielfalt und Kritik. Strukturelle, starke Schutzmechanismen müssen eben etabliert werden, beziehungsweise umgesetzt werden auch. Wir haben ja auch schon gelernt, es gibt Gesetze, die uns schützen sollten. Und interne Kontrollsysteme wären nochmal etwas niederschwelliger, um vorzubeugen, dass eben Machtmissbrauch widerfährt oder auch früh erkannt wird, sonst dass man den entsprechend melden kann. Es ist wichtig, dass man Vertrauenspersonen etabliert in den einzelnen Teams, an die man sich wenden kann eben bei Problemen, vielleicht auch Compliance-Stellen aufsucht, kommen wir gleich nochmal drauf. Es ist natürlich immer wichtig auch, dass man, wenn man das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt oder dass ein Machtmissbrauch eben widerfährt, dass man das auch entsprechend prüft, rechtliche Schritte einleitet anhand von Arbeitsschutzgesetzen oder auch Gleichbehandlungsgesetzen. Ich denke, in jedem größeren Betrieb gibt es sowas. Hoffentlich auch.
Sollte es geben.
Genau, kommen wir auch nochmal in unseren persönlichen Erfahrungen drauf zu sprechen. Dann gibt es auch noch natürlich andere Beratungsstellen und Gewerkschaften, an die man sich immer wenden kann. Ne? Stichwort auch hier Marburger Bund natürlich immer. Oder eben auch die zuständige Landesärztekammer. Oder was zum Beispiel auch bei der Podiumsdiskussion in Hamburg noch vorgeschlagen wurde, wären auch Pflichtfortbildungen zum Thema Machtmissbrauch. Ist halt ein bisschen die Frage, wie man das umgesetzt bekommt. Darf
halt kein Online-Anklick-Ding sein.
Genau.
Ist ja so. Das muss ich ja noch während der Arbeitszeit machen, dass ich hier nicht diskriminiert werde. Ja, 90 Minuten. Und ich muss das Video angucken. 20 Minuten.
Ist so. Aus der Umfrage selbst gab es auch noch ein paar Verbesserungswünsche, muss man sagen. Die letzte Frage war, was müsste sich ändern, damit ärztliche Führung diverser, gerechter und zukunftsfähiger wird? Da war an Platz 1 mit den meisten Nennungen, mit 62% aus Bayern, Kommunikation und Struktur. Classy. Dann die Führungskultur und die Besetzung, auch auf jeden Fall, ne, was ja auch die Frau Jona angeprangert hatte, dass ja häufig leider nicht Leistung entscheidend ist, sondern unter Umständen auch einfach
Gleichheit.
Was?
Gleichheit.
Gleichheit, ja. Oder persönliche Präferenzen. Dann natürlich die Vereinbarkeit und Karriereförderung. Arbeitszeitmodelle, auch hier wieder das Thema mit 21%. Geschlechtergerechtigkeit und Diversität nur mit 19%. Aber ich denke, da muss man definitiv dran arbeiten. Kultureller Wandel, Machtfragen, Transparenz, Wertschätzung und Bildung und Entwicklung.
Ne? Ja. Ich denke halt wirklich, dass man auch nochmal sagen kann, dass, was ja auch hier rausgekommen ist, Kommunikation, ne? Also und Strukturen, um dieses Problem dann auch zu bearbeiten. Wenn du kannst ja einen Chef haben, das ist ja ganz normal, auch jede Bank hat ja auch einen Chef und alles, ne? Und trotzdem wird es da hoffentlich nicht so laufen, nicht in jeder.
Mhm.
Ja. Wenn du einfach die Möglichkeit hast, dich zu melden, zu sagen, hier, wie sieht's aus? Das ist jetzt nicht so cool gewesen und das dann auch nicht direkt als persönlicher Angriff empfunden wird, sondern man kommt dann vielleicht ins Gespräch und kann daraus wirklich mal was erarbeiten. Ne? Wir haben ja auch eine diskriminierte Berufsgruppe sogar gehabt bei uns am Ende, die wir sogar mit, also wir konnten ja sogar durch eine anonyme Umfrage zeigen, dass die gar, dass sie sehr groß gewertschätzt wird in der Abteilung. Trotzdem hat sich nichts geändert, falls du dich noch erinnern kannst.
Ja, ja, klar.
Ja, und das sind ja alles so Sachen. Es ist einfach eigentlich. Ne? Also es kostet kein Geld und es macht es besser. Ne? Du willst keine offenen Stellen haben und der Grund, warum Leute gehen, ist nicht nur, weil sie irgendwie zu wenig operieren, sondern weil du dich nicht gewertschätzt fühlst und weil du nicht das Gefühl hast, dass du deine Meinung sagen kannst.
Ich sag mal, Menschen wie wir gehen deswegen.
Ja, es sind auch viele sind auch gegangen, wo du es gar nicht mehr mitgekriegt hast, weil die so kurz da waren und krass rausgemobbt wurden.
Ja, also, ich weiß, ich habe es ja mitbekommen.
Klar, auch, ne? Aber nicht, also wir reden nicht immer nur von einem Krankenhaus, wir reden ja von allen. Ne?
Ja, ja, wir haben auch viele Geschichten aus vielen Krankenhäusern.
Ja. Es gibt auch Ansprechpersonen, die man ja hier nochmal nennen kann, die wir auch schon mal in einem anderen Kontext genannt hatten, bei der Landesärztekammer. Und zwar gibt es da eine Beratungsstelle bei Konflikten in der ärztlichen Entscheidungsfreiheit. Und zwar kann man sich hier melden und auch Hilfe erhalten und Das werden wir euch auf jeden Fall nochmal verlinken. Abschließend wollen wir nochmal ganz kurz auf einen internationalen Vergleich eingehen, auch um ein bisschen zu zeigen, oder was ja immer gesagt wird, viele Führungskräfte, die sagen dann einfach, ja, die Strukturen müssen so sein, wir sind im kritischen Arbeitsumfeld, hier geht es um Leben und Tod, wenn ich dich nicht anschreien kann, sagen, jetzt mach das noch, dann läuft es ja hier nicht. Und wie gesagt, wenn man international mal guckt, dann ist es nicht so. Ja, das stimmt gar nicht. Man kann anders arbeiten und trotzdem erfolgreich sein oder auch erfolgreicher. Und zwar schwenken wir da natürlich immer gerne zu unseren skandinavischen Nachbarn, unter anderem Schweden, Dänemark, Norwegen, aber auch in der Schweiz. Und zwar hier hat man oder konnte man sehen, dass einfach durch flacher wahrgenommene Hierarchien am Ende eine bessere Arbeitskultur etabliert werden konnte, die dann auch einfach das Teamverhalten beeinflusst, und das kann man auch messen. Also das werden wir euch auch nochmal verlinken. Da gibt es Umfragen, die das gezeigt haben. Außerdem, auch wenn man sich die Weiterbildungszufriedenheit und die ja häufig gewünschte Supervision anguckt, dann ist einfach durch eine niedrige Machtdistanz in Ländern wie in Bereichen wie Skandinavien und der Schweiz zwischen Weiterbilder und Assistenzarzt zum Beispiel häufiger ein besseres Verhältnis, wenn man halt informell Feedback geben kann, wenn man aktiv einbezogen wird in Entscheidungen, wenn man direkt supervidiert wird. Und es sind ja dann, wie gesagt, auch häufig einfach keine Sachen, die Geld kosten, sondern die einfach nur vielleicht eine andere Struktur, Arbeitsstruktur brauchen. Oder die kann man ja auch ausprobieren. Wenn es nicht klappt, kann man es ja wieder zurückändern. Flache Hierarchien korrelieren hier mit einer besseren Lernatmosphäre und einer höheren Weiterbildungszufriedenheit. Außerdem, informelle Anrede du, ne, ist ein explizites Symbol einfach für eine geringere Distanz und eine bessere Teamintegration. Ja, und das wird auch dort in Befragungen von der OECD-nahen Studie gezeigt. Außerdem kulturtheoretischer Unterbau, der auch noch sehr relevant ist, ist halt die Machtdistanz. Umso niedriger die ist, umso besser. Und da haben wir natürlich in Deutschland einfach, glaube ich, historisch gesehen schon eine krassere Distanz voreingebaut. Und diese Unterschiede spiegeln sich dann natürlich direkt auch im Führungsstil, in der Assistenzarzt-Arzt-Beziehung und auch in der Fehlerkommunikation wieder. Hier gibt es auf jeden Fall auch zahlreiche gesundheitsbezogene Studien, die das zeigen konnten und auch als Erklärungsmodell nutzen.
Ja, also die Vergleiche haben sich auch immer bezogen dann vor allem, und wir kennen ja auch persönlich Menschen, die jetzt zum Beispiel in skandinavischen Ländern arbeiten, in der Schweiz arbeiten, in Dänemark hatten wir auch die eine Folge dazu gemacht.
Schweiz auch,
genau. Aber das finde ich schon krass, auch wenn man sich mit denen austauscht und darüber berichtet. Ne? Also für mich wäre es jetzt unvorstellbar gewesen, ehemalige Chefs zu duzen. Ne? Also
ja, krank.
Ne? Und ja, die sind halt so, WTF, warum redet ihr euch so und so an? Ne?
Ja.
Ja, und ich glaube schon auch, dass, also ich kann es manchmal auch verstehen, wo ich mir so denke, okay, weiß ich nicht, ne? Professionalität vielleicht unter irgendwelchen Chefärzten, maybe, keine Ahnung. Aber man würde sich halt doch manchmal einfach wünschen, dass man einen etwas nahbareren Vorgesetzten hat, ne?
Ja.
Muss man sagen. Und
aber dass man auch seine Emotionen zeigen kann.
Ja, Alter. Auch, wie gesagt, mentale Gesundheit haben wir ja auch drüber berichtet. Ich denke, auch dahingehend macht das schon viel aus, ne? Hoher Druck. Ja, und auch die Bereitschaft halt, sich zu engagieren, muss man sagen, auch in der Abteilung. Ich glaube, wenn man sich natürlich, je wohler man sich fühlt, desto bereiter ist man auch mal irgendwie länger zu bleiben, noch einen Dienst zu übernehmen. Wenn man halt die Arbeit als gut empfindet, als angenehm empfindet. Ne?
Auch Krankheitstage, umso mehr du einbezogen wirst in die Abteilung, das ist ja dann Teil, wenn du dich mehr als Teil vom Team fühlst, dann wirst du auch einfach weniger krank sein. Das ist 100%
und,
so.
Und wenn du dir halt einfach auch nicht so hängengebliebene Sprüche anhören musst, wie wir sie eingangs ja oder im Rahmen der Studienvorstellung da erwähnt haben. Also nach wie vor, und auch du ja kürzlich erst wieder bei dem Bewerbungsgespräch, es ist ein Graus, was man sich da manchmal echt anhören muss. Ne?
Ja, gut. Ein Graus an dieser Stelle ist aber nicht unser
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
So, in unserer letzten Folge haben wir ja noch darüber gesprochen, dass wir ja mitten in der Weihnachtszeit erst aus dem Sommerurlaub zurückkehren und überlegt, was wir denn vor allem besonders vermissen werden würden, muss man sagen. Ich hatte ja schon mal einen kleinen Teaser gebracht bei uns auf unserer Instagram-Seite, weil ich ja doch Angst davor hatte, dass sich die ganze Weihnachtsschmückung und Lichter und ja, Weihnachtsvorstimmung einfach verpasse. Deswegen hatte ich ja hier schon mal im November fleißig alles aufgehangen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also ich persönlich wurde sowas von überrascht in Vietnam. Es war einfach ein Winter Wonderland bei 30 Grad. Also Ende November, alles war geschmückt. Also auch deutlich mehr, als ich es hier jetzt zum Beispiel aus Frankfurt kenne. Und in jedem Café lief Weihnachtsmusik. Komplett. Genau so Weihnachtsmusik. Die ganze Zeit.
Genauso war es in Mexiko auch. Beziehungsweise zwar regional ein bisschen unterschiedlich, aber prinzipiell war Weihnachtsdekoration überall zu finden. Mhm. Es hat sich einfach nicht so weihnachtlich angefühlt, weil ich meine, es ist jetzt nicht immer so krass kalt hier, aber es ist einfach nicht 30 Grad.
Ja, also ich fand es echt eine mega coole Erfahrung und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt in der Vorweihnachtszeit. Und ich muss sagen, ich hatte dann auch eine kleine Weihnachtsdepression, als ich zurückgekommen bin, weil es hat, ich weiß nicht, irgendwie hier komme ich jetzt noch nicht so rein. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Zu kalt.
Ist zu kalt, wahrscheinlich.
Jetlag
das.
Hat, man muss auch sagen, Jetlag ja. Über 30, das macht es auch schwer. Ja. Also da macht Da fällt Weihnachtsstimmung aufzunehmen, fällt auch schwerer.
Ja.
Naja gut, wir versuchen aber heute nochmal alles zu geben, weil die Julia, ich denke, man kann es mittlerweile vielleicht auch als Tradition bezeichnen. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, heute ist der 16. Dezember und wir begeben uns gleich noch After Hour hier auf ein Weihnachtskaraoke-Event, was wir mit einem feuchtfröhlichen Glühwein trinken vorher anschließen. Also ich werde keinen Glühwein trinken, aber...
Punsch und Glühwein wird es auf jeden Fall geben auf dem Weihnachtsmarkt.
Oder hier gibt es ja auch warmen Apfelwein. Ich weiß nicht, aus welcher Region Deutschland ihr kommt, aber ist, glaube ich, für viele ein Geheimtipp.
Ja, mit, kann man auch... Also früher in Marburg, als wir da noch studiert haben, haben wir das immer getrunken. Und dann gab es immer als... ich weiß gar nicht, was man Glühwein... Macht man da einen Schuss rein auch?
Klar.
Ja, so Amaretto oder so. Auf jeden Fall kann in den warmen alles, Apfelwein macht man ja. Dann so Calvados noch rein. Okay. Ne? Das war immer richtig lecker und das war in Marburg immer oben. Da gab es so einen skandinavischen Waffelladen des Edlunds und direkt daneben war der eine Stand und da konnte man sich immer selber den Schuss reinmachen. Das war sehr gefährlich, muss man sagen.
Fanden alle Studenten mega.
Ja, voll.
Trink vorher noch was ab, dann kannst du noch mehr
genau
reinmachen.
Genau, so war das halt wirklich. Ne?
Also, ach, so heiß soll es mir, den Gaumen verbrannt. Ja. Egal, mehr.
Mehr. Ja. Zum Abkühlen noch den kalten Schnaps reinschütten. Ja. Ja, das war immer sehr lecker, muss ich sagen. Aber ich glaube heute, ich habe auch richtig Lust auf so ein Weihnachtsessen. Also so ein Crepe oder so ein paar heiße Mandeln, Pommes. So,
es gibt auch immer Raclette.
Oh, diesen Raclette-Käse, den man so runterschabt, der ist auch immer sehr gut.
Oh, naja, wir werden es euch dann vielleicht noch mitteilen. Aber wahrscheinlich eher nicht, weil dann, wir haben ja jetzt die Reihenfolge ein bisschen geändert. Und es geht ja jetzt am 1.1. dann mit einer Mini-Sonderfolge weiter und am 22.1. dann mit einer richtigen neuen Folge. Und ich glaube, dann sind wir schon wieder so weit von Weihnachten entfernt, dass auch die Weihnachtsstimmung...
Da kommt sie uns wieder aus den Ohren raus.
...Richtung schon. Nullpunkt geht und wir wahrscheinlich alles abgeschmückt haben und weggeschmissen oder in den Keller gepackt.
Ist so.
Aber das werden wir dann erfahren. Auf jeden Fall, wer jetzt noch nicht genug von uns bekommen hat, der kann uns ja auch einfach mal eine E-Mail schreiben. Und zwar bei aufmesserschneidepodcast@gmail.com sind wir für euch zu erreichen. Oder noch viel besser, mal in unsere DMs sliden. Bei Instagram sind wir ams-podcast. Hier gibt es auch immer wieder witzige und informative Reels, die alle zwei Wochen erscheinen. Mit hochwertig produzierten Videos krachen wir bei euch in die Timeline rein. Oder ihr macht uns noch ein kleines Weihnachtsgeschenk und schenkt uns 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcast. Da freuen wir uns mehr drüber als um die Tausenden von Euro, die unsere Eltern wieder für uns ausgeben.
Hoffentlich nicht.
Nein, das ist natürlich nicht so, aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall über eine gute Bewertung und hören uns dann einfach am 1.1. Ich übergebe dir das Wort nochmal an die Julia und suche hier nochmal nach der Dreamland-Musik.
Oh Gott, also frohe Weihnachten auch von mir an dieser Stelle. Kommt gut ins neue Jahr und genießt nochmal unseren Abschlusssong.
Der nicht sehr weihnachtlich ist. Bis dann.
Into the dreamland, yeah. I fly, we fly, you fly, we fly to the other. I fly, we fly, you fly, we fly to the other. I fly, we fly, you fly, we fly to the other. Into the dreamland, yeah. Into the dreamland, yeah. I fly, you fly, we fly to the dreamland. Whoa, whoa, whoa. I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dream to be together forever, together forever. It's our dream to be together forever, together.
together forever. Together forever, forever together.